Morgen, mein lieber Lars. Ein herzliches Willkommen aus Dresden. Tja, das würde ich gern sagen, aber mein lieber Freund Lars ist leider in den Weiten des Ionischen, Ägäischen Meeres irgendwo in Südosteuropa in der Nähe von Griechenland oder in Griechenland verschollen, hat keine Internetanbindung, kann heute nicht zugegen sein, was ich auf der einen Seite super und sehr schade finde. Und dennoch möchte ich unseren Rhythmus von 2.12.22, also den Tagen, an denen unser Podcast veröffentlicht wird, nicht durcheinander bringen und nutze einfach die Chance, vielleicht trotzdem den Podcast und das alleine durchzuführen und eine Sache anzusprechen, die mich in den letzten Tagen sehr begleitet, die mich sehr beeindruckt hat und wo ich hoffe oder mich sehr freuen würde, dieses Medium-Podcast zu nutzen, um hier so ein wenig Aufmerksamkeit zu generieren. Und die Aufmerksamkeit gilt einem Winzer, gilt einem Weingut, dass ich das eigentlich auch erste Mal, obgleich es mir schon sehr, sehr lange im Bewusstsein zugegen ist, bei der ProWein jetzt in diesem Jahr 2023 intensiv kennenlernen durfte und mit dem ich ein kleines Event durchführen durfte, bei dem wir eine richtige Jahrgangstiefe seines Top-Rieslings probieren durften. Das ist das Weingut Sven Niger. Postalische Adresse ist Baden-Baden, sitzt in Ortenau. Eigentlich an der Grenze Pfalz-Baden, zählt es aber natürlich zu Baden. Und das finde ich eigentlich immer so spannend, wenn man sich dann so mit einem Weingut, mit einem Weinbaugebiet so ein bisschen intensiver beschäftigt, so der typische badische Wein, den auszumachen, den zu definieren, ist manchmal gar nicht so einfach, weil es ja doch ein recht großes Weinbaugebiet ist, nahezu 16.000 Hektar, erstreckt sich über 400 Kilometer von Nord nach Süd, und da so den ganz klassischen, den typischen Wein auszumachen, das ist eigentlich relativ schwer. Aber das soll gar nicht so der Ansatz, soll gar nicht so das Thema des heutigen Podcasts, der heutigen Podcast-Folge werden, sondern es ist eine E-Mail, ein Hilferuf von Sven Niger, der nicht nur mich, sondern seine gesamte Mailing-List, seinen Verteiler vor einigen Tagen, vor 10 Tagen erreichte und die Überschrift enthielt, rettet the Underdog. Jetzt falle ich hier fast ins Englische und rettet the Underdog. Rettet the Underdog. Und das ist natürlich ein Aufruf, der erstmal stutzig macht, wo man sich so als geneigter Skeptiker erstmal Gedanken darüber macht, wer hat sich da denn etwas gewagtere Gedanken gemacht, welcher Marketing-Spezialist versucht da einem irgendwie ans Ohr zu quatschen. Und wenn man sich dann die Zeit genommen hat, oder als ich mir persönlich die Zeit genommen habe, diese E-Mail dann ein wenig zu intensiver zu lesen, habe ich relativ schnell realisieren müssen, dass es in der Tat eine recht ernste Geschichte ist. Also, dass es dem Weingut Sven Niger gar nicht so gut geht. Und der ums Überleben kämpfen muss, also sich richtig in Zeug legen muss, um sein Weingut am Leben zu halten. Sven Niger, wer es nicht kennt, ist, wie gesagt, ein Weingut in Baden-Baden. Die Weingutsgröße sind 15 Hektar. Das klingt erstmal unfassbar viel und klingt schon recht betriebsgroß. Gerade jetzt ich bin ja in einem Weinbaugebiet zu Hause, wo die Durchschnittsgröße wesentlich kleiner ist, also wo die Durchschnittsgröße der Weingüter so um die 3 Hektar hat. Und da klingt 15 Hektar schon ganz, ganz spannend. Und normalerweise könnte man aus 15 Hektar um die 140 bis 200.000 Flaschen dann letztlich erzeugen. Aber in diesem Weingut wird eine eigentlich sehr minimale Menge von 45.000 Flaschen nur abgefüllt. Also recht klein von der Produktionsmenge, was zum einen sehr intensiven Steillagen, zum anderen einem sehr geringen Ertrag von 35 Hektoliter je Hektar geschuldet ist. Und wenn man da, ich versuche, um Sachen zu verstehen, gerade eben im Wein, wo sehr viel sehr euphorisch formuliert wird oder eben wo man gerne mit Superlativen arbeitet, immer so in Relation zu bringen, und 35 Hektoliter je Hektar Ertragsmenge entspricht den Grand Cru-Anforderungen im Burgund. Es ist weit unter den großen Gewächsanforderungen, die der VDP fordert für seine großen Gewächse. Also es ist ein sehr, sehr, sehr geringer Ertrag bei ähnlichem Aufwand. Also man versucht dort augenscheinlich, also so als externer Betrachter, sehr auf Qualität zu setzen. Das hat Sven Niger auch sehr viel Erfolg eingebracht. Also es ist das Weingut gewesen, was direkt, also was ziemlich mit Veröffentlichung so richtig nach oben geschossen ist, ins Bewusstsein vieler Leute. Also 2012 war so das erste, ich glaube, Produktionsjahr, das offiziell abgefüllt wurde, aber noch nicht offiziell im Verkauf war. Offiziell im Verkauf, 2012 wurde so ein bisschen unter der Hand gehandelt, offiziell im Verkauf war 2013. Und da wurde das Weingut relativ stark gefeiert. Es war damals eine Zeit, als diese Art von Wein, wie Sven Niger sie produziert, noch gar nicht so überpopulär waren, als er noch so ein richtiger, schon Außenseiter in dem Sinne war und einen ganz eigenen Stil gelebt hat. Und wer seine Weine nicht kennt, es sind richtige Charakterweine. Es sind Weine, die polarisieren, die einen dazu animieren, dass man sich an den Wein stoßen kann, im positiven Sinne. Und dass man versuchen muss, die Weine zu verstehen, sich auf die Weine einzulassen. Ich versuche jetzt auch gar nicht zu sehr die Weine zu lobhuldigen oder die anzupreisen. Es soll ja letztlich auch keine Verkaufsveranstaltung werden, sondern ein Nachdenken, ein Hinweis, wie, oder eine Gedankenspielerei, das ja ein Weingedanken-Podcast ist, wie aufwendig es ist, ein solches Weingut zu führen und in welche Situation dann man manchmal kommen kann. Also was ist da manchmal für Fallstricke, und da möchte ich noch gar nicht mal so diese ganzen rechtlichen Sachen, die ein Winzer durchlaufen muss. Ich möchte auch gar nicht die entscheidungsträchtigen Sachen, die ein Winzer da gedanklich durchlaufen muss, in den Vordergrund heben. Das muss man bestimmt in vielen, vielen anderen Bereichen auch. Das Weingut hier ist relativ speziell, insofern, dass der Sven Niger sich dafür entschieden hat, seinen Stil zu leben. Auch damit eigentlich gegen jegliche Art von Qualitätsweingesetz sich aufzulehnen oder sich da in dieses Raster, in dieses Schema nicht einzuordnen, sondern Landweine abzufüllen. Also die unterste Kategorie des deutschen Weingesetzes zu beschreiten und losgelöst von ich sag mal, gesetzlichen Vorstellungen, wie ein Wein zu schmecken hat, ganz eigene Stilistiken von Weinen abzufüllen. Es gab gerade hier in der Region auch einige Winzer, die ähnliche Wege gegangen sind, sei es Friedrich Aus oder Klaus Zimmerling, die zu Beginn ihres Schaffens die gleiche Entscheidung getroffen haben und dann wahrscheinlich auch gemerkt haben, wie schwer es ist. Also wie leicht es ist, manchmal sich einfach draufzuschreiben, das ist Qualitätswein XY. Und wenn man einen Landwein verkauft, muss man das eben rein über den Geschmack definieren, über den Geschmack verargumentieren. Jetzt hat man bei Sven Niger die spezielle Situation, dass die Weine ja mit Sicherheit nicht die Attraktivitätsbolzen sind, also dass die nicht gefallen wollen, sondern dass es eben Weine sind, wo man versuchen muss, auf die Weine zuzugehen, sich nicht von dem Wein unterhalten zu lassen, die Weine auf sich wirken zu lassen, sondern wie bei einem schwierigen Buch auf den Wein zuzugehen und versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, die Stilistik zu greifen. Man hat bei diesen Weinen auch das ganz große Problem, dass die Weine einfach Zeit brauchen. Also, dass man die Weine nicht sofort am ersten Tag aufmachen kann, im ersten Jahr aufmachen kann, sondern dass die schon einige Jahre brauchen, bis sie ihre ganze Güte, ihre ganze Fülle offenbaren oder eben einen Zugang gewähren können. Also aktuell ist meines Wissens 2019 Riesling Underdog im Verkauf. 2020 ist, meine ich, noch im Tank und sollte demnächst gefüllt werden. Und wir hatten bei der Veranstaltung, bei der ProWein, 6 oder 7 Jahrgänge in der Verkostung, und es war teilweise sehr beeindruckend, was wir dort probieren durften. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, die Handschrift, den Stil dieses Weingutes kennenzulernen und zu merken eben auch, also jeder von uns sucht ja besondere Weine, sucht Charakterweine, keiner möchte Mainstream, wir suchen immer den kulturellen Ansatz am Wein, wir suchen die Interpretation einer Rebsorte, und wenn es da ein bisschen schwieriger wird, brechen die meisten von uns weg und suchen, möchten dann doch die irgendwie die schöne Seite des Weines. Aber wenn sich jemand eben dazu entschließt, solche Weine zu trinken, eben auch solche Weine zu produzieren, dann begibt man sich ganz klar auf schwieriges, auf ein sehr kompliziertes Terrain. Tja, so wir mit dieser Vertikalen und so eben auch dieses Weingut Sven Niger. Ich war 2012, 2013 hängen geblieben. Das Weingut wurde gefeiert, also nicht nur wegen seiner sehr, sehr außergewöhnlichen Namen, die es dort gibt. Also allein für den Riesling gibt es einen unbestechlich und einen ungezähmt. Das hat wunderschöne Geschichten. Also ich liebe es ja, wenn Wein Geschichten hat, und man kann diese Geschichten seinen Gästen nahebringen. Man kann diese Geschichten erzählen, man kann darüber schreiben. Es gibt dem Wein immer so eine zweite Ebene, dass sich jemand Gedanken dazu gemacht hat. Wir hatten ja noch Riesling Underdog, also sein eigentlich schon Parade-Riesling dort in der Verkostung. Und mit dem Underdog wollte er ganz neue Wege im Riesling gehen oder geht ganz neue Wege im Riesling und versucht, dieses Neue darzustellen und neu zu definieren. Es wurde, oder dieses Weingut wurde relativ schnell als der aufstrebende Produzent in Baden definiert. Er hat etliche Auszeichnungen bekommen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sowas Fluch oder Segen ist. Also wenn ein Weingut dermaßen gehypt ist. Denn wenn man die Weine dann im Verlauf dieser Vertikalen probiert hat, die Qualität ist auf keinen Fall schlechter, sie ist besser geworden, aber die Kuh oder die Sau wurde schon einmal durchs Dorf getrieben. Also egal, wie viel besser er jedes Jahr geworden ist, dieses eigentlich publizierende Feedback, also die Journalie, hat dieses Weingut natürlich dann Jahr für Jahr immer wieder in den neuen Himmel gehoben. Und man sucht ja sowohl als Weinverkäufer, als eben auch als Sommelier, als eben auch als Publizist immer neue Sachen, die man irgendwie dann präsentieren kann. Und Sven Niger war durchgekaut, also nachdem er 2013, auch Steiger des Jahres und so weiter, wurde, war das Thema dann irgendwo gegessen. Also man kann sich dann irgendwie neu definieren, man kann neue Weine versuchen irgendwie zu konzipieren, aber gerade im Weinbau ist das natürlich unfassbar schwierig. Und jetzt mit dieser Situation, also rettet den Underdog, also ist offensichtlich, dass es dem Weingut nicht sehr gut geht rein wirtschaftlich, also das mit einem Stil, der verstanden werden möchte, ein Stil, der nicht everybody's darling ist, der keine Feierweine, sondern der intellektuelle Weine produziert, der Weine produziert, die Zeit brauchen, also die komplett gegen den Verkauf sprechen, aber trotzdem nicht die günstigsten sind. Also da vermutet ja jeder von uns, wenn er dann immerhin 45.000 Flaschen abfüllt und dann guckt man vielleicht irgendwie auf die Webseite und da kosten die Weine so um die 10 bis 20 Euro ungefähr. Es gibt auch Weine, die weitaus mehr kosten, so um die 28 Euro. Oder ich glaube, es gibt sogar einen, der liegt um die 60 Euro. Dann klingt das auf der einen Seite relativ attraktiv. Nur sind meistens eben gerade die Weine, die um die 20, 30, 40 Euro kosten, natürlich nicht die, die den großen Markt ausmachen, sondern es sind oftmals die Brot- und Butterweine, die zumeist verkauft werden oder die manchmal eben auch relativ schnell verkauft werden müssen. Und wenn man sich dann einfach, keine Ahnung, Bierdeckel und Stift nimmt und das versucht durchzurechnen und man landet dabei, ich möchte auf der einen Seite jetzt gerade nicht zu sehr technisch-theoretisch werden, auf der anderen Seite schon sehr technisch-theoretisch werden, weil wir das, wenn Lars mit dabei ist, wir driften oftmals zu schnell ab oder wir versuchen das gar nicht so in die Tiefe zu verfolgen, um eben auch anderen Gedanken Freiraum zu lassen. Aber ich finde es hier interessant, das einfach mal so ein bisschen zu deklinieren und eben auch Weingutskosten, Kosten von Wein so ein bisschen mit aufs Tablett zu bringen. Also nehmen wir einen Wein, der 10 Euro kostet und der macht den Großteil der Produktion aus. Und selbst wenn er die komplette Produktion ausmacht, dann wären wir da jetzt bei 450.000 Euro, die man dort erwirtschaften würde. Also das ist ja jetzt, und selbst wenn wir bei 15 Euro Durchschnittswert wären, dann wären wir da ja auch um die 700.000 Euro. Das klingt erstmal relativ viel. Wenn man sich dann aber die Kostenstrukturen in so einem Weingut anschaut und darüber nachdenkt, dann ist das eigentlich gar nicht so und sehr viel. Denn jeder Wein oder jeder Hektar Weingutsfläche braucht natürlich eine gewisse Bearbeitung. Und wenn man jetzt diese 15 Hektar nimmt, man rechnet pro Hektar im normalen Handbetrieb, also wenn ich nicht sehr viele Maschinen einsetze, wenn ich einigermaßen naturnah arbeite, um die 400 bis 600 Stunden Handarbeit, die man dort aufbringen muss. Und das ist so der reine Außenbetrieb. Und wenn man das einfach mit Mindestlohn in Relation setzt, dann ist man da relativ schnell bei 14.000 bis 20.000 Euro pro Hektar. Und wenn man jetzt diese 14.000 bis 20.000 Euro mal 15 rechnet, dann ist von diesen 500.000 bis 700.000 Euro allein für den Außenbetrieb relativ viel weg. Das macht jetzt eine Person beim Svenliga, also sie haben Erntehelfer, es sind zwei Familien, zwei rumänische Familien, die dort mit Hand anlegen zur Ernte, aber den Rest des Jahres versucht er diese 15 Hektar im naturnahen Weinbau komplett allein zu bespielen und da selber Hand anzulegen, was also richtig viel Arbeit ist. Also angenommen, wir nehmen einen normalen Arbeitstag und mit 15 Hektar allein der Außenbetrieb, also da kommt man mit 8 Stunden inklusive Pausen und so weiter nicht besonders weit. Und das jetzt ist schon 10 Jahre lang. Also das finde ich recht bemerkenswert und eine relativ interessante Sache. Also es bleibt allein durch den Außenbetrieb nicht viel über. Aber das hat mir dann natürlich hat mich dazu angeregt, mir Gedanken dazu zu machen, was kostet eigentlich so ein Weingut? Das war ja eigentlich unsere allererste Folge. So, los Lars, wir kaufen uns ein Weingut. By the way, es freut mich immer noch, dass so viele diese Folge nachhören und die eigentlich immer noch sehr, sehr gute Schlagzahlen hat. Daher vielen Dank dafür und ein großes Dankeschön auch allgemein an alle, die unseren Podcast mögen und den mithören. Also ich habe mir Gedanken gemacht über die Kosten über den Kostenaufwand, wenn man so ein Weingut komplett neu innoviert. Das ist schon einiges. Also allein eine Presse, die man ja meistens braucht, wenn man sich nirgends irgendwo einmieten möchte, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre. Eine Presse liegt, wenn man sie einigermaßen intakt kaufen möchte, zwischen 20 neu bei 70.000 Euro. Also das ist etwas, was ich mehr oder weniger einmal im Jahr brauche, was den Rest des Jahres rumsteht. Ein Traktor, wenn man viel basteln kann und möchte, kriegt man den auch, keine Ahnung, für 15.000 Euro neu, für 50 bis 70.000, gerne auch für 100.000 Euro. Also es ist ein Arbeitswerkzeug, was als selbstverständlich ersehen wird, aber was natürlich schon ein richtig großer Kostenpunkt ist. Also wir wollen da noch gar nicht mal über den Keller reden oder eben die Produktionshallen, über den Verkaufsraum, die Verkaufsraumausstattung, Fässer, die Dinger, wo man die Fässer raufstellt. Also so im Großen und Ganzen, wenn man so ein Weingut aufbaut, was so um die 50 bis 100.000 Flaschen produziert, ist man da relativ schnell bei 1 Million Euro. Also ein Kostenpunkt, der also für mich als Weinhändler, als Gastronom, finde ich das von der Grundkalkulation schon ganz schön enorm. Aber das einfach mal außen vor gestellt, ist natürlich immer so die innerliche Frage, was erbringt denn letztlich auch so ein Wein, wenn man ihn denn produziert, oder wie groß ist der absolute Kostenaufwand? Und da habe ich mit Sven kommunizieren können in den letzten Tagen, und er hat sich natürlich sehr viele Gedanken auch im Vorfeld gemacht und sich überlegt, wie hoch sind die Produktionskosten. Interessante bei ihm ist, dass er natürlich auf der einen Seite ein totaler Qualitätsfreak ist, also durch und durch, dass er eine Philosophie, dass er eine Vision hat, dass er die Qualität ganz weit außen vorstellt, aber eben auch Realist ist. Und als Realist sich ganz zu Beginn Gedanken gemacht hat, was kostet so ein Wein, wenn ich ihn produziere. Und die Tabelle hat er mir liebenswerterweise zur Verfügung gestellt. Ich hoffe sehr, dass ich hier nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere, wenn ich die Zahlen da heraus zum Besten gebe. Und ich will gar nicht alles so im Einzelnen aufschlüsseln. Aber wenn man einen Wein nimmt und ein kleines Weingut von 50.000 Flaschen Gesamtproduktion, die ja nicht wenige sind, hier in Deutschland, also die recht wenig produzieren, dann ist man da mit einem Grundkostenansatz allein für den Außenbetrieb. Außenbetrieb ist die gesamte Landwirtschaft, von ungefähr 4,50 Euro. Und das ist schon einiges. Also Steffen Christmann, der Präsidentsverband Deutscher Prädikatsweingüter, proklamiert ja des Öfteren, dass man keinen Wein unter 6,50 Euro kaufen sollte, dass kein Wein, kein deutscher Wein, weniger als 6,50 Euro kosten sollte. Der Außenbetrieb eben mit doch schon einem Löwenanteil, Keller und Abfüllung, rein vor der Produktion, da sind wir bei 50 Cent, also wären wir jetzt mehr oder weniger schon so roundabout um die 5 Euro. Dann die Materialkosten für eine Flasche, also sprich Etikett, die Flasche selber, Korken oder Schraubverschluss und den Umkarton, den man auch nicht vergessen sollte. Also da sind wir bei der Flasche ungefähr, je nachdem, was für eine Ausstattung das hat, zwischen 30 und 1,70, Verschluss 10 Cent bis 70 Cent, die Kapsel 7 Cent bis 30 Cent, Etikett 7 bis 22 Cent, und allein der Karton liegt schon bei 6 bis 9 Cent. Also da sind wir schon so um die geführten 2 Euro, die man da mit aufrufen könnte, oder 1,80 Euro. Und dann noch die allgemeinen Kosten, die noch mit dazukommen, die dann mit 2 Euro noch beziffert werden. Also man ist da relativ schnell bei 7 bis 10 Euro. Das wird natürlich weniger, je größer das Weingut ist, weil ich natürlich andere Mengen einkaufen kann, weil ich das Ganze ein wenig kosteneffizienter strukturieren kann. Aber wir als Weintrinker, als Sommis, als Weinhändler suchen ja immer das Individuelle. Wir suchen ja immer die kleinen Weingüter, die möglichst authentisch produzieren und die möglichst mit wenig Uniformität arbeiten und versuchen, ihre eigene Philosophie zu leben. Aber gerade diese Individualität, die kostet natürlich. Und hinzu kommt, dass es natürlich in dem Sinne oftmals Startups sind, die einen relativ großen Kostenaufwand haben, das Ganze finanzieren müssen und schauen müssen, dass es, wir denken ja nicht mehr in Mehrgenerationen wie früher, also wo man ein Weingut aufgebaut hat und gesagt hat, okay, wenn wir es in dieser Generation nicht abbezahlen, dann macht es halt die nächste und die übernächste, wenn man davon ausgegangen ist, dass der Sohn das irgendwie dann weiter betreibt oder dass es eben eine Familienphilosophie ist, muss alles in einer Generation abbezahlt werden. Winzer hat um die, wenn er noch einigermaßen jung ist, um die 30, 40 Jahre, wo er tätig ist. Und wenn man 30, 40 Jahre an diesen, an dieser 1 Million Euro dann irgendwie zahlen kann, darf, muss, dann braucht man da auch einfach nur einen Taschenrechner, was das eben pro Jahr, pro Monat und das runtergebrochen auf 50.000 Flaschen. Das ist schon eine relativ knappe Geschichte. Hinzu kommt, und damit hoffe ich, langweile ich keinen, dass es natürlich Situationen gibt, wie zum Beispiel hatte Sven Niger im letzten Jahr einen Mehrkostenaufwand, Energie von 15.000 Euro, die mal eben so mit reinballern. Oft erwartet der Konsument, dass Versand kostenfrei versendet wird. Transportkosten waren letztes Jahr um 20-50% gestiegen. Und dann kommen eben wie bei Sven Niger das ganz große Problem hinzu, dass er ein Qualitätsfanat ist. Und es gibt da eben Jahrgänge wie 2021, wo keine einzige Flasche abgefüllt wurde. Wo zum einen der Jahrgang, die Qualitätsphilosophie, der Qualitätsfanatismus dafür sorgten, dass keine Traube den Weg nach Hause angetreten hat, sondern in der Fremde oder im Weinberg letztlich hängen blieb. Also man das ganze Jahr kein Einkommen hat. Es kommen da Situationen hinzu, dass Corona war, also 2 Jahre, die Einkommensquellen immer mehr versiegten. Und in diesem Weingut hat man weniger auf den Endverbraucher, sondern auf die Ebene gesetzt. Das ist ja immer so eine Grundphilosophie, wie richtet sich ein Weingut aus? Setzt man mehr auf Endverbraucher, mehr auf Leute, die vorbeifahren, auf Weinfeste? Und hier hat man eben auf diese Ebene gesetzt, um den Satz zu vollenden. Man dachte, dass den Wein verstehen, dass die den Wein in seiner auch Kompliziertheit, in seiner Extravaganz, in seiner Tiefsinnigkeit optimal einsetzen und publizieren können, die Gastronomie. Und ich erzähle keine Neuigkeiten, wenn ich eben sage, dass die Gastronomie in den Corona-Jahren ja nicht ganz so aktiv sein konnte und durfte, also dass der eigentliche Vertriebsmarkt komplett weggebrochen ist. Und das war etwas, was auch ich in Corona-Zeiten sehr bedauerlich fand, dass viele über die Gastronomie geredet haben, wie schwer dies hatten, dies oftmals auch sehr, sehr schwer hatten. Und das ist jetzt ein anderes Thema, was ich gar nicht so weit aufmachen möchte, aber so die zweite und dritte Reihe, die Weinhändler, die Weinproduzenten, die als Hauptabsatz die Gastronomie hatten, die wurden relativ stark vernachlässigt. Nein, die wurden extremst vernachlässigt. Und da hat man den einen oder anderen so regelrecht vertrocknen oder fast verhungern sehen in ihrer Wirtschaftlichkeit. Also an die haben eigentlich recht wenige gedacht, was ich auch im Nachhinein noch sehr, sehr schade finde. Also 3 Jahre extremst geringe Einkommensstrukturen für ein Weingut, was jetzt erst seit 10 Jahren auf dem Markt ist, was jung ist, was sehr qualitätsfanatisch produziert, führte letztlich zu der Situation, den Aufruf zu starten. Rettet mich. Also wie mutig muss sowas sein? Ey, ich finde das so irre. Viele würden dann irgendwie, keine Ahnung, ihre Pachtverträge oder ihre Ländereien verkaufen, Traktor verkaufen, will gucken, dass man irgendwie noch den Arsch vom Eis kriegt oder die Kuh vom Eis, um irgendwie einigermaßen im Angestelltenverhältnis da weiterzuleben. Also bei all den Zahlen, die wir hier aufrufen, man könnte das noch weiter runterdeklinieren. Also man kann einfach auch nur bei Google einsetzen oder eingeben, was kostet ein Weingut, was kostet ein Wein. Und Hendrik Thoma vom Wein am Limit hat das relativ gut aufgeschlüsselt, sowohl für einen sehr günstigen Wein aus dem Supermarkt als auch für einen Mittelklasse-Wein, als auch für einen sehr teuren Wein, dass die Kosten hier relativ knapp bemessen sind. Das, was ich dort nicht so optimal finde oder nicht für realistisch empfinde, ist der Anteil des Händlers. Die finde ich, hat er ein bisschen zu intensiv dargestellt. Aber also die meisten Händler bekommen pro Flasche Wein vielleicht 10-15%. Im Discounter ist es weit darunter. Da ist es oftmals im Minusbereich und wird oft über Finanzierung relativiert, was diese eigentlich viel zu günstigen Weine erklärt. Aber ich schweife ab. Also wie, wen es wirklich interessiert, der kann bei Google suchen. Es gibt vom Meininger da einen sehr guten Text, wo die einzelnen Kostenelemente eines Weines richtig gut aufgeschlüsselt sind. Das kann man jetzt verbal gar nicht rüberbringen. Aber zurück zur Frage oder zu meinem Erstaunen, wie mutig muss so jemand sein? Ich durfte mit Sven in den letzten Tagen auch telefonieren. Und ich fand das auch erstaunlich, welche Reaktion das dort hervorgerufen hat. Auf der einen Seite gab es in der Tat tolle Bestellungen. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch kritische Stimmen über soziale Medien, wo richtige Schlaumeier eben das kritisiert haben, und ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber proklamiert haben, hey, warum stellt ihr eure Schwächen dar? Nach dem Motto, macht uns hier mal keine schlechte Laune, sondern versucht doch eure Stärken herauszuarbeiten. Hey, Mann! Das versucht ein Winzer tagtäglich, also seine Stärken herauszuarbeiten. Er versucht es, wenn er seine Weine beschreibt, wenn er seine Weine verkostet, wenn er seine Weine präsentiert, wenn er seine Weine produziert, versucht er mit seinen Stärken umzugehen, seine Stärken zu arbeiten. Und hier schreit jemand um Hilfe und ihr blamet den noch. Also das fand ich völlig deklassiert und völlig deplatziert und zeigt aber eben auch, wie undankbar oder blöd manchmal auch die sozialen Medien sind. Und gerade wenn jemand so weit down ist, so weit am Boden ist, dass er um Hilfe ruft, ist ja so, als wenn jemand kurz vorm Ertrinken ist, was ja dort letztlich auch ist. Jemand ist vorm wirtschaftlichen Ertrinken. Und dann schreibt noch so ein Fuzzi dann irgendwie, der hättest mal wenigstens einen Rettungsring mitgenommen oder hättest du vorher schwimmen gelernt oder. Überlegt euch mal bitte, was, wie ihr das oder wie ihr mit den Leuten umgeht. Das finde ich, fand ich also schon sehr erschreckend. Also um auf den Punkt zu kommen und dazu aufzurufen, ich finde die Weine extremst außergewöhnlich. Ich kann mehr als dazu aufrufen, animieren, euch mit dem Weingut Sven Niger eben auch mit solchen handwerklichen Weinen mehr und mehr zu beschäftigen und auch Zwerniger einfach zu unterstützen. Also es gibt derzeit extrem spannende Aktionen, wenn man eben in einer gewissen Staffel bestellt. Ich meine mich zu erinnern, ich habe dummerweise die E-Mail gerade nicht vorliegen, dass es bis 300 Euro Bestellwert gibt es 5%, ich glaube 500 gibt es 10% und wenn man bis 1000 Euro bestellt, gibt es 20%. Aber da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster legen, man kann ja da einfach kurz anrufen oder beziehungsweise eine kurze Mail hinschreiben. Und man tut sich nicht nur sich Gutes, sondern man tut eben auch dem Weingut Gutes. Es sind keine Weine, die sofort getrunken werden müssen, sondern es sind Weine, die spielend 5, 10, 20 Jahre liegen können. Das haben wir bei der Vertikalverkostung gemerkt. Und man rettet den Individualweinbau. Also rettet den Underdog. Lars, ich vermisse dich. Ich hoffe, die nächste Folge kann ich wieder mit dir zusammen am 2. Juni dann präsentieren und zuvor aufzeichnen. Oder vielleicht machen wir es auch mal live. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu technisch, nicht zu verkopft oder vielleicht auch zu emotional. Und dass die Emotionalität für diesen handwerklichen Weinbau rüberkam. Einfach nochmal gerne den Aufruf, wir schreien alle nach Handwerk, dann sollte man dieses Handwerk bitte auch unterstützen. Das Handwerk wird nicht wirklich bezahlt. Es gibt wenige Winzer, die es schaffen, vergleichbar zu anderen Startups oder zu anderen handwerklichen Betrieben wirklich reich zu werden oder zumindest ihr Engagement bezahlt bekommen. Denn bei allen Kosten, wo wir gerade drüber gesprochen haben, da ist noch keine Reisetätigkeit mit dabei. Die Winzer hat es noch kein Marketing dabei, keine sozialmediale Arbeit, es ist noch keine Präsentation dabei, es sind noch keine Probeflaschen dabei, die versendet werden. Das sind ja auch ungefähr 10%, ist noch nicht mal dieses blöde Angel Share mit dabei, also der Anteil, der im Fass verdampft. Also es sind so viele Kosten noch nicht mit dabei. Es sind die reinen Produktionskosten, die wir mit 5 bis 7 Euro beziffern. Und warum Weine einfach mehr als 10 Euro, sofern sie handwerklich und von einem Kleinbetrieb stammend produziert werden, kosten sollten. Also da nochmal, rettet the Underdog. Ich würde die Kontaktdaten vom Sven einfach mal in die Shownotes packen. Und auch wenn der erste Monat vielleicht rum ist, Podcasts werden ja auch später gehört, auch wenn das erste Jahr rum ist, es lohnt sich immer, wenn Sie den Podcast vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren hören, ein Auge, einen Fokus auf diese Weine zu werfen. Viel Spaß damit. Eine gute Zeit und ganz liebe Grüße nach Griechenland zu Lars und zu Ihnen, wo auch immer Sie uns hören. Und vielen Dank auch, dass Sie so einen kleinen Podcast wie uns unterstützen. Fürs Bewerten, fürs Kommentieren, für jegliche Fragen, worüber ich mich auch immer sehr freue, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, bis ich die beantworten kann. Und ich hoffe, dass ich da mit den entsprechenden Antworten auch Genüge trage. Und auf ganz bald einmal.